ARD Sounds.
Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Hallihallo, schönen guten Morgen. Schön, dass Sie wieder da sind. Schön, dass die ganze Profifamilie wieder komplett versammelt ist vor den Radios. So, was haben wir heute für Sie? Eins hat Caro ja schon verraten, geht um Frühjahrsmüdigkeit und die Frage, gibt es das eigentlich wirklich oder bilden wir uns das ein? Anderes großes Thema, Menschen ohne Krankenversicherung. Ich gucke gerade diese Arztserie, diese Krankenhausserie aus den USA, Streaming-Serie The Pitt. Vielleicht sind Sie ja auch dabei, macht süchtig, finde ich. Erste Staffel gab es schon, jetzt läuft die zweite gerade. Geht um einen Emergency Room, da spielt auch einer mit aus dieser alten Serie, Noah Weil aus Emergency Room. Und gezeigt werden halt diese ganzen Situationen, wenn Leute da reinkommen mit Notfällen und dabei sind dann auch Menschen ohne Krankenversicherung und die müssen dann offenbar wirklich rechnen. Kann ich mir das leisten, dass diese Ärzte jetzt hier mein Leben retten oder habe ich das Geld nicht? Und dann gehen die vielleicht auch mal wieder und wissen, dass sie jetzt sterben müssen. Wäre sowas möglich in Deutschland, dass wir Menschen ohne Krankenversicherung nicht verpflegen, also nicht versorgen? Ärztlich gibt's das bei uns auch. Da gibt's einen Kongress zu Anfang nächster Woche. Und mit einer der Teilnehmerinnen sprechen wir hier bei den Profis. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da gibt's heute wieder ein tolles Buch zu gewinnen, nämlich Lagerfeuerleben, ein Handbuch von Gerhard Janssen und Martje Kuiper. Kuiper heißt die wahrscheinlich. Es geht tatsächlich um die Frage, wie zündet man ein Lagerfeuer an, hält man es am Brennen? Wenn Sie das interessiert, dann melden Sie sich und bewerben Sie sich als Kandidat oder Kandidatin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Hallo Jule.
Ah, hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Was, bist du überrascht jetzt, dass du da angekommen bist?
Na, ich hatte gehört, ich sei in der Warteschleife und ich dachte, ich bin vielleicht die, die am Ende absahnt oder so.
Ja, nee, also das ist schon, hast du denn Lust jetzt zu spielen?
Ja, klar,
das finde ich gut.
Ich habe mich gerade warm getan.
Sehr, sehr gut. Du hast dich warm getan zu Superfly. Aber du bist wahrscheinlich in einem Alter, dass du die Disco gleichen Namens am Adenauerplatz in Berlin nicht mehr kennst, ne? Es gab da mal eine, die hieß Superfly, mit großen Fenstern zum Adenauerplatz raus, kultiger Laden. Alle, die sich daran erinnern, yeah. So, Jule, wie stehst du zu Hummeln? Das wäre meine erste Frage an dich. Magst du Hummeln? Weil die sind ja jetzt bald wieder unterwegs.
Ja, total. Und ich helfe ihnen auch manchmal.
Wie machst du das denn?
Wenn sie im Schatten sitzen.
Ach so.
Ich bin... Genau, unser Haus hat eine Nord- und eine Südseite und manchmal liegen, wobei das sind andere Wildbienen, aber die liegen auf der Schattenseite und dann trage ich es auf meinen Sonnenbalkon und dann können sie sich wieder bewegen.
Oh, das ist so süß. Da gibt es ihnen wieder Kraft. Ne? Also manchmal ist es auch so, wenn eine Hummel ganz erschöpft ist und man merkt, die kann jetzt gerade nicht losfliegen, dann kann man auch einen Zahnstocher nehmen, in so eine Zuckerlösung tunken, ja, oder ein bisschen Honig verdünnen und ihr das tatsächlich zu essen geben. Das ist wie eine Hummeltankstelle dann. Dann fliegt sie wieder los. Sieht sehr hübsch aus. Jule, die erste Frage, da geht es nämlich um Hummeln. Die kommt hier.
Hummeln haben einen eingebauten Ventilator. Pummelig mit kleinen Flügeln. Damit sich eine Hummel in der Luft halten kann, muss sie ziemlich stark mit den Flügeln schlagen. Bei diesem Kraftakt entsteht so viel Wärme, dass die dicken Brummer eigentlich überhitzen müssten. Das passiert laut US-amerikanischen Forschenden aber nicht. Denn Hummeln erzeugen mit ihrem Flügelschlag einen kühlenden Luftstrom. Sie haben also einen eingebauten Ventilator.
Also Hummeln sind ja sowieso kleine Phänomene, weil die als kleine, dicke Brummer eigentlich gar nicht fliegen könnten, hatte ich mal gehört. Und insofern traue ich Ihnen zu, dass Sie auch noch einen eingebauten Ventilator haben. Ich würde sagen, ja.
Ja, du hast recht. Ja, ganz erstaunlich. Bei kaltem Wetter kann die Flugmuskulatur der Hummeln bis zu 35 Grad über der Umgebungstemperatur liegen. Ja, und wie machen Hummeln das? Sie schlagen ihre Flügel in einer komplexen, kreisförmigen Bewegung. Damit sie fliegen können, drücken sie die Luft nach unten und erzeugen dabei diese kühlende Brise. Und das haben Forscher beobachtet mit Hochgeschwindigkeitskameras und da dann auch die Wärmebilanz berechnet. Vollkommen richtig. Frage Nummer 2 kommt hier.
Zitronengeschmack lindert Schmerzen bei Babys. Bei Neugeborenen ist die Schmerzregulation noch nicht ausgereift. Deshalb können ihnen medizinische Eingriffe wie Blutabnahmen besonders wehtun. Ein internationales Forschungsteam sagt jetzt, ein Spritzer Zitronensaft in den Mund lindert bei Neugeborenen Schmerzen. Der saure Geschmack beruhigt die Kleinen sogar besser als die Gabe eines Schnullers.
Also wenn wir Schmerzen haben, die wir nicht abstellen können, kneifen wir uns ja manchmal irgendwie beim Zahnarzt auf dem Stuhl und dann halt in die, weiß ich nicht, Finger verkrampfen oder so. Also ich glaube tatsächlich, das stimmt, weil ein Säugling kann sich ja selbst nicht kneifen, aber er kann durch so einen Reiz, durch so einen intensiven Reiz abgelenkt werden. Also ich glaube ja.
Ja, und die Erklärung hätte ich dir auch sofort abgekauft. Die klingt nämlich sehr logisch und richtig, aber ist leider falsch. Nein, die Forscher haben rausgefunden, etwas Süßes, also wirklich so der naheliegende Gedanke, ja, wie Zucker im Vergleich zu Wasser oder keiner Behandlung, kann die Schmerzen von Babys lindern. Besonders schmerzlindernd scheint die Zuckergabe in Kombination mit einem Schnuller zu sein. Und alle Ärzte, die sagen, keinen Zucker, wenn sie sagen, ja, aber mach das nicht so oft. Jule, war trotzdem schön. Von wo aus rufst du eigentlich an?
Aus dem schönen Karlshorst.
Ah, sehr schön. Dann Gruß nach Karlshorst und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Mach's gut.
Und viel Glück, mein Nachfolger.
Okay, sag ich ihm. Tschüss, tschüss. Ciao. So, dann haben wir hier Heike. Hallo, Heike.
Ja, hallo.
Hallöchen. Du rufst an, von wo?
Ich rufe aus Potsdam an.
Das ist ja auch groß, ne, habe ich mir sagen lassen. Bist du hier dicht dran bei uns in Babelsberg oder eher?
Nö, eher am anderen Ende.
Eher am anderen Ende. Gut, also die Frage Nummer 3 ist schon die, nachdem es den Buchpreis gibt, liebe Heike, die kommt hier.
Mikroben überleben Asteroideneinschläge nicht. Sie sind doch nicht die kleinsten Astronauten im Universum. Forschende aus den USA wollten wissen, können Mikroben auf Asteroiden von Planet zu Planet reisen? Um mit den Gesteinsbrocken zum Beispiel auf der Erde zu landen, müssten die Mikroorganismen den Einschlag überleben. Das Problem? Dabei entsteht ein enormer Druck. Zu viel für die Mikroben, wie Experimente zeigen. Sie überleben die Asteroideneinschläge nicht.
Mann, das sind ja heute gemeine Sachen.
Gebe ich weiter.
Mikroben und Asteroideneinschläge, der Druck. Was könnte den Druck ausmachen? Also so eine Mikroben überleben ja irgendwo unter ganz hohem Druck in der Tiefsee und so, da ist ja auch ganz hoher Druck. Mhm. Zwar nicht so plötzlich, aber ganz hoher Druck. Mhm. Also ich glaube, die Viecher können mehr, als ich ihnen zutraue. Ich glaube, die überleben so einen Asteroideneinschlag.
Und damit hast du vollkommen recht. Ja, in den Experimenten haben die Forscher die Bedingungen eines Asteroideneinschlags simuliert. Und was haben sie gemacht? Sie haben das arme Bakterium eingeklemmt zwischen zwei Metallplatten, haben dann ein Vakuum erzeugt und haben mit Projektilen aus einer Hochdruckgaskanone drauf geschossen. Und siehe da, die Bakterien haben all das überlebt. Das heißt, sie könnten auch im All per Asteroid von einem Planeten zum anderen geschleudert werden. Und warum ist diese Frage wichtig? Natürlich bei der Frage, wie konnte Leben auf der Erde entstehen? Heike, vollkommen richtig. Du hast ein tolles Buch gewonnen, so ein praktisches. Heißt Lagerfeuerleben, ein Handbuch von Gerhard Janssen und Martje Kuiper. Und die erklären dann nicht nur, wie man ein Lagerfeuer entzündet, wenn man sein Feuerzeug vergessen hat und seine Streichhölzer, ne, wie man das macht, sondern da gibt es auch einen Crashkurs drin im Ukulele spielen, im Geschichten erzählen, wirklich. Eine Einführung in die Sternkunde und leckere Rezepte fürs Stockbrot und für diese amerikanischen S'mores, die ich jetzt immer häufiger in amerikanischen Serien wieder finde. Also so zwei Kekse, die mit Schokolade und einem Marshmallow in der Mitte übers Lagerfeuer gehalten werden.
Ja, das spricht gegen das Buch. Der Rest hat mich wirklich eingeladen, aber
pass auf.
Das ist jetzt so ein bisschen widerwärtig.
Ich mache dir jetzt mal ein Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du kannst jetzt aufhören, dann schicken wir dir das Buch.
Nee, ich höre nicht auf. Okay. Ich finde Mare so toll.
Sehr gut. Dann geht's hier weiter.
Abnehmspritzen verringern das Suchtrisiko. Sie werden bei Diabetes und Adipositas eingesetzt, sogenannte Abnehmspritzen. Die Wirkstoffe regulieren den Blutzuckerspiegel und damit das Hungergefühl. Ein Forschungsteam aus den USA zeigt jetzt, die Spritzen haben einen Nebeneffekt. Sie senken auch das Risiko, drogenabhängig zu werden. Die Wirkung zeigt sich bei verschiedenen Suchtmitteln wie Alkohol, Cannabis, Nikotin, Kokain und Opioiden.
Das kam von ganz drinnen, der Stöhner.
Mhm. Mhm. Also, ich habe das gehört oder gelesen, aber ob das jetzt richtig erzählt ist, kann ich nicht sagen, weil sonst würde ich ja helfen.
Also, die Frage ist, wer zum Beispiel Wegovy nimmt, ist der weniger anfällig, drogensüchtig zu werden.
Genau.
Der wird ja seine Sucht davon nicht los. Wahrscheinlich.
Also hier steht, Sie senken auch das Risiko, drogenabhängig zu werden.
Ja, ich glaube das.
Und das ist vollkommen richtig. Ja, die Abnehmspritzen senken nicht nur das Risiko einer Sucht. Bei bereits süchtigen Menschen kam es seltener zu suchtbedingten Notfällen wie einer Überdosis. Woran liegt das? Das liegt an diesem Wirkstoff in den Spritzen, der heißt GLP-1. Und durch die Injektion werden vermutlich die vom Belohnungssystem angetriebenen Verhaltensweisen vermindert. Heike, richtig gelesen, Mare kommt zu dir und das Buch auch. Kannst du natürlich damit machen, was du willst, ne? Ja.
Ach, ich werde schon mal reingucken. Ich bin der absolute Outdoor-Freak. Also insofern trifft es die Richtige.
Sehr gut.
Aber
ja, dann sage ich danke fürs Mitspielen, liebe Heike. Schön, dass du bei uns warst. Ne?
Ja, danke, dass ich rankommen durfte. Prima.
Schönes Wochenende dir.
Danke.
Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen. Ne?
Nein, mache ich nicht.
Mach's gut. Tschüss, tschüss.
Tschüss.
Das Tolle an der Wissenschaft ist ja, wie man gerade gehört hat, sie trennt das Tatsächliche vom Offensichtlichen. Also ein Beispiel, Schlaflosigkeit bei Vollmond. Ja, reden viele drüber, lässt sich aber bislang nicht nachweisen durch wissenschaftliche Studien, bleibt also Volksaberglaube. Und jetzt kommt wieder so ein Ding, nämlich die berühmte Frühjahrsmüdigkeit. Kennen Sie bestimmt auch, aber am Zentrum für Chronobiologie der Uni Basel wollte man sich auf anekdotische Belege nicht verlassen und deshalb hat die habilitierte Schlafforscherin und Psychologin Dr. Christine Blume mal genauer hingeschaut. Frau Blume, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und zuerst haben Sie recherchiert, woher kommt denn dieser Glaube von wegen der Frühling macht uns müde? Was für mögliche Erklärungen haben Sie in Internet und Medien gefunden?
Ja, es kursieren zahlreiche Erklärungen, zum Beispiel, dass ein leerer Vitamin-D-Speicher zum Ende des Winters dazu führen könnte. Dass das dann so plötzlich um die Ecke kommt, ist eher ein bisschen seltsam. Aber auch sowas wie ein niedriger Blutdruck, Wetterfühligkeit könnte eine Erklärung sein. Und das, was man ganz häufig liest, ist etwas, das hätte mit unseren Hormonen oder Botenstoffen zu tun, nämlich mit Serotonin und Melatonin. Die würden da irgendwie aus dem Gleichgewicht kommen und zum Ende des Winters hätten wir zu viel vom Nachthormon Melatonin. Das würde uns müde machen.
Aber das sind nur Vermutungen immer gewesen. Nachgewiesen hat das niemand, oder?
Nein, muss man auch sagen, das haben auch wir nicht nachgewiesen, haben es auch nicht gemessen. Aber gerade zum Beispiel diese Vermutung mit Serotonin und Melatonin, das ist sehr unplausibel. Die werden in einem 24-Stunden-Rhythmus in unserem Gehirn, in der Zirbeldrüse gebildet. Am Tag eben Serotonin, in der Nacht Melatonin. Das könnte schon jahreszeitliche Schwankungen geben, aber dass wir da irgendwie zum Ende des Winters einen Melatonin-Überschuss haben, der dann erstmal abgebaut werden muss und uns müde macht, das ist doch sehr unplausibel.
Wie wird denn dieses Phänomen überhaupt von den Betroffenen definiert? Wie beschreiben die das, was sie Frühjahrsmüdigkeit nennen oder Frühlingsmüdigkeit?
Mhm. Ja, also es wird anekdotisch berichtet. Es gibt natürlich keine wissenschaftliche Definition dazu. Also dass das so etwas ist, das dauert ein bisschen, vielleicht so 3, 4, 5 Wochen. Es ist also nichts, was nur einen Tag dauert und dann wieder weg ist. Und es handelt sich dabei eben um eine Erschöpfung oder Müdigkeit. Manchmal auch noch begleitet von Symptomen wie Schwindel, Reizbarkeit oder auch Kopfschmerzen.
Sie haben dann eine Studie gemacht, weil Sie es genau wissen wollten, haben ein Jahr lang Betroffenen einen Online-Fragebogen vorgelegt. Mhm. Die mussten dann alle 6 Wochen Aussagen treffen über ihre Müdigkeit. Mhm. Und eigentlich müsste dabei rausgekommen sein, sobald es schön wird, wärmer wird, heller wird, spätestens, wenn es draußen grün wird, im wunderschönen Monat Mai, wie Manfred Krug gesagt hat, dann werden viele stärker müde als sonst. Ist das dabei rausgekommen?
Nein. Wir haben eben über ein Jahr lang diese Personen begleitet. Fast die Hälfte der Teilnehmenden hat gesagt, ja, ich bin von Frühjahrsmüdigkeit betroffen. Das bedeutet, wir hätten das in den Daten auch sehen müssen. Aber es gab eben selbst in der Gruppe derer, die gesagt haben, ich bin davon betroffen, keinen Zeitpunkt im Jahr, zu dem sie messbar müder oder erschöpfter waren als zu einem anderen Zeitpunkt.
Also keine Korrelation Frühling-Müdigkeit. Warum glauben denn dann trotzdem so viele, der Frühling macht sie müde? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Wenn wir glauben, das ist eben ein kulturell geprägtes Phänomen, auch ein psychologisches Phänomen, was da am Werk ist. Das bedeutet, auch wenn Menschen nicht messbar müder sind, haben sie eben vielleicht trotzdem das Gefühl, müder zu sein. Und das kann man zum Beispiel dadurch erklären, dass eben durch diesen Begriff, der ja auch jetzt gerade in den Medien wieder sehr stark kursiert und auch in den kommenden Wochen noch kursieren wird, wird die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, auf mögliche Symptome. Dann lese ich vielleicht davon und dann sage ich, ach ja, stimmt, ich bin eigentlich auch gerade total müde und ich habe auch mal öfter Kopfschmerzen und wahrscheinlich bin ich auch von dieser Frühlingsmüdigkeit betroffen. Und dadurch zum Beispiel bestätigt sich dieses Phänomen eben immer wieder selbst, obwohl es für uns nicht messbar ist.
Und obwohl Sie jetzt ja im Prinzip nachgewiesen haben, es gibt das nicht, wird es weiterhin so bleiben, dass jedes Jahr Leute denken, oh, ich bin frühjahrsmüde. Ist das nicht auch ein bisschen frustrierend für eine Wissenschaftlerin?
Ach nee, also das macht natürlich schon total Spaß, auch wenn man so kontrastieren kann mit etwas, an das ganz, ganz viele Menschen glauben. Aber es ist ja jetzt auch im Endeffekt nicht schlimm. Ich glaube, was ich gerne noch mitgeben würde, ist, man darf ja müde sein, aber wenn man eben sich sehr abgeschlagen, sehr müde fühlt, vielleicht sogar Beeinträchtigungen im Alltag erlebt, dann ist das eben zu keiner Jahreszeit normal. Und man sollte das auch jetzt im Frühjahr nicht durch eine Frühjahrsmüdigkeit weg erklären, sondern im Zweifelsfall einfach mal beim Hausarzt, bei der Hausärztin vorbeischauen. Denn es gibt auch Erkrankungen, die können auch so eine Erschöpfung machen. Und da sollten wir dann auch eine entsprechende Behandlung nicht verzögern.
Vom Zentrum für Chronobiologie der Uni Basel, die Schlafforscherin und Psychologin Dr. Christine Blume über Frühjahrsmüdigkeit. Frau Blume, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Kommen wir nun zu einer Frage, über die Sie bestimmt auch schon oft und lange nachgegrübelt haben, nämlich wie alt ist wohl unser Universum? Warum die Astrophysik den bisherigen Berechnungen nicht mehr so richtig traut und welche Methode man stattdessen nehmen könnte, das kann uns der Astrophysiker Dr. Friedrich Anders verraten vom Institut für Kosmoswissenschaften der Universität Barcelona. Guten Morgen, Herr Anders.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Was wird denn als Geburtstag des Universums angenommen? Ist es der Urknall?
Ja, genau. Der Urknall und der muss ungefähr vor 13,6 Milliarden Jahren gewesen sein.
Kommt nicht so.
Genau heute.
Ja, genau heute, genau am 14. März vor 13,6 Milliarden Jahren. Woher stammt diese Zahl?
Die gewöhnliche Art, diese Zahl zu berechnen, stammt aus der Kosmologie. Man guckt sich die kosmische Hintergrundstrahlung an. Das sind Radiowellen, die in den 60er Jahren entdeckt wurden. Und aus der Struktur dieser Radiostrahlung kann man mit kosmologischen Modellen, die wiederum aus den Einstein-Gleichungen kommen.
Klar. Einstein, haben wir alle in der Grundschule gehabt.
Ja, der hat die aber auch erst vor 100 Jahren aufgeschrieben.
Also ich weiß, dass für die Berechnung benutzt wurde bislang etwas, was Hubble-Konstante heißt. Was ist denn eine Hubble-Konstante?
Korrekt, also die Hubble-Konstante bezieht sich auf den Namen Edwin Hubble, der in den 1920er Jahren gemessen hat, wie schnell sich Galaxien von uns wegbewegen, anhand der Rotverschiebung. Das ist wie wenn ein Auto an uns vorbeifährt, ne, dann ist jetzt erst der Ton höher und dann wird der Ton tiefer. Das geht so wie bei Michael Schumacher ungefähr. Die Älteren werden sich erinnern. Und diese Galaxien bewegen sich, die meisten Galaxien, die wir im Universum sehen, bewegen sich von uns weg. Und zwar mit immer höherer Geschwindigkeit, je weiter sie weg sind. Und das deutet auf eine beschleunigte Ausdehnung des Universums hin letztlich. Und wenn man das zurückrechnet, kann man bestimmen, zu welchem Zeitpunkt das Universum in einem Punkt konzentriert war. Und das gibt uns das Alter des Universums.
Ah, verstehe. Wann ist sozusagen der Schumacher-Sound gestartet? Warum genau. Vertraut die Astrophysik dieser Konstante nicht mehr?
Na, also ich würde schon sagen, dass es ist keine Konstante in dem Sinne. Ja, also es muss eine Konstante sein. Bloß, dass wir sie eben nicht genau messen können. Nicht mit allergrößter Genauigkeit. Und es gibt eben verschiedene Gruppen in der Kosmologie, die verschiedene Daten verwenden und jeweils andere Werte für die Hubble-Konstante bestimmen. Mhm. Und kann das noch vor 50 Jahren gab es auch wiederum zwei Gruppen. Die einen haben gesagt, die Hubble-Konstante ist 50, die anderen haben gesagt, das ist 100. Und heute sind wir ungefähr bei 70. Und die einen sagen, es ist 68 und die anderen sagen, es ist 73.
Also exakte Wissenschaft, wie wir das lieben.
Das ist natürlich eine Einheit, aber okay.
Und Sie machen es jetzt einmal anders und suchen stattdessen den ältesten Stern des Universums. Warum das?
Nun, die Hubble-Konstante, wie gesagt, die sagt uns, wie alt das Universum ist, wenn man es eben zurückrechnet. Das heißt, je größer die Hubble-Konstante, desto jünger muss das Universum sein. Und man kann das auch umdrehen. Wenn man jetzt die ältesten Sterne findet im Universum, dann gibt uns das zumindest eine Untergrenze für das Alter des für das Alter des gesamten Universums. Denn kein Stern darf älter sein.
Kein Stern darf älter sein als das Universum, das ist klar. Aber wie findet man den denn, den ältesten Stern des Universums? Wie machen Sie das?
Nun, also wir finden erstmal die ältesten Sterne in unserer Milchstraße. Und das machen wir, indem wir die Datensammlung von Gaia durchforsten. Gaia ist der Satellit der Europäischen Union, der die Milchstraße ganz genau der wurde letztes Jahr abgeschaltet, hat aber über 15 Jahre Daten gesammelt und die sind wir gerade noch dabei auszuwerten. Die Auswertung wird noch bis ins Jahr 2030 gehen mindestens. Und in diesen Milliarden von Sternen, die da drin enthalten sind, suchen wir jetzt eben nach den ältesten. Und das ist klar, dass das nicht unbedingt die allerältesten sein müssen, aber der Unterschied zwischen den allerältesten und den ältesten, die wir finden werden, die sind maximal ein paar Millionen Jahre, was auf der Skala von Milliarden Jahren nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Es gibt ja auch dieses Sprichwort weiß der Gaia. Aber woher weiß man, wie alt ein Stern ist? Also wie können Sie das unterscheiden? Der hat ja keine Geburtsurkunde oder sowas.
Das stimmt. Das ist ungefähr wie Hildegard Knef. Wenn Sie die fragen, wie alt die ist, dann würden Sie auch nicht sagen, genau welches Alter sie hat.
Die sagt schon lange nichts mehr. Nee.
Aber sie lebt.
Leider nein.
Naja, aber sie lebt jetzt weiter in Gestalt in anderen Formen.
Naja. Und mal angenommen, Sie haben den jetzt gefunden, den ältesten Stern des Universums. Wie berechnen Sie daraus dann das Alter des Universums insgesamt?
Um Ihre vorherige Frage zu beantworten, wie berechnen wir die alten Sterne, das ist tatsächlich nicht so einfach. Denn wir müssen das mit Sternmodellen vergleichen. Also wir messen genau die Helligkeit, wir messen genau die Farbe von dem Stern, möglicherweise die Oberflächentemperatur, die Gravitation und die chemische Zusammensetzung des Sterns. Und dann vergleichen wir das mit Sternmodellen, voraussagen, wie diese Beobachtung sein müssen bei einem bestimmten Alter, Masse und so weiter von einem Stern. Und daraus rechnen wir zurück, wie das Alter des Sterns ist. Das ist also auch nicht modellunabhängig. Und deswegen, deswegen sowohl die kosmologischen Altersbestimmungen als auch die Altersbestimmungen von Sternen sind modellabhängig. Und im Moment noch ist es so, dass die systematischen Fehler bei den Sternbestimmungen noch viel größer sind als in der Kosmologie. Deswegen würde ich schon der Kosmologie weiterhin vertrauen, noch erstmal.
Also
das kann sich aber bald ändern.
Okay, ein kosmisches Thema. Auf jeden Fall wird jetzt nach dem ältesten Stern des Universums gesucht, um damit überprüfen zu können, wie alt denn das Universum tatsächlich ist. Bisher gehen wir davon aus, 13,6 Milliarden Jahre. Pi mal Daumen. Und aufgeklärt darüber hat uns der Astrophysiker Dr. Friedrich Anders vom Institut für Kosmoswissenschaften der Universität Barcelona. Herr Anders, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke Ihnen. Schönen Tag noch.
Wünsche ich auch. Ich gucke ja mit einiger Begeisterung diese Krankenhaus-Streaming-Serie The Pit über die Arbeit eines Teams in der Notaufnahme in Pittsburgh. Da werden auch mal Patienten eingeliefert ohne Krankenversicherung, in lebensgefährlichen Zuständen. Und die müssen dann überlegen, ob sie sich die Behandlung überhaupt leisten können. Ein paar Tage auf der Intensivstation, zack, hast du mal eben $100,000 auf der Rechnung. Und natürlich fragen wir uns da, wie läuft das eigentlich bei uns in Deutschland? Sterben bei uns Menschen, weil sie nicht versichert sind? Um Fragen wie diese geht es kommende Woche auf den Kongress Armut und Gesundheit an der FU Berlin. Und eine der Panelistinnen dort ist die Ärztin Janina Gach von der NGO Ärzte der Welt. Frau Gach, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo.
Gilt in Deutschland nicht eine Krankenversicherungspflicht für alle, damit niemand durchs Netz fällt?
Ja, das ist richtig. Es gibt eine Krankenversicherungspflicht. Alle Menschen in Deutschland sind dazu verpflichtet, an diesem Solidarsystem teilzunehmen. Aber es ist in der Realität leider auch so, dass sie nicht allen Menschen zugänglich ist. Es gibt bestimmte Lücken, bestimmte Voraussetzungen, die manche Menschen nicht erfüllen können. Mhm. Oder wenn Menschen in Not geraten, dass sie die Krankenversicherungsbeiträge beispielsweise nicht mehr bezahlen können. Und dann es nur sehr schwierig, mit sehr viel Verwaltungsaufwand möglich ist, da wieder zurückzukommen.
Also erst noch mal ganz die Frage. Also auch wenn ich Milliarden auf dem Konto habe und mir jedes Krankenhaus kaufen könnte, dann muss ich versichert sein.
Ja, richtig. In Deutschland ist das so geregelt, damit eben alle in dieses Solidarsystem einbezahlen.
Verstehe.
Alle abgesichert
sind. Und welche Situationen sind vorstellbar, nach denen Menschen dann plötzlich trotzdem ohne Krankenversicherungsschutz dastehen? Was kann das sein?
Das können unterschiedliche Gründe sein. Das kann mit dem Aufenthaltsstatus beispielsweise zusammenliegen. Das kann aber auch sein, wenn man eben in eine finanzielle Notlage gerät, dass man sich die Beiträge nicht mehr leisten kann, die nicht mehr bezahlen kann.
Aber werden die dann nicht von den Ämtern übernommen, von den Sozialämtern?
Ja, da gibt es Möglichkeiten. Das ist aber in der Regel mit einem großen Aufwand verbunden. Viele Menschen, die zu uns in unsere Anlaufstellen und Beratungsstellen kommen, haben große Probleme auch mit den Unterlagen und mit der Kommunikation mit den Krankenversicherungen. Und in manchen Fällen ist es auch tatsächlich aus bestimmten Konstellationen nicht möglich, die Menschen wieder zu versichern.
Welche Konstellationen sind das?
Das kann zum Beispiel bei erwerbslosen EU-BürgerInnen sein. Die sind per Gesetz aus der Krankenversicherung ausgeschlossen. Das ist bei Menschen ohne geregelten Aufenthaltsstatus so. Und es gibt auch Konstellationen, in denen Menschen zum Beispiel die haben jahrelang im Ausland gelebt, sind dann zurückgekommen und finden dann nicht mehr in der Krankenversicherung zurück, weil es da Probleme gibt, wer sich zuständig fühlt.
Die Krankenversicherungen sind nicht verpflichtet, diese Menschen aufzunehmen?
Doch, aber durch das System der privaten und der gesetzlichen Krankenversicherung werden sich da oftmals die Zuständigkeiten hin und her geschoben. Es gibt auch eine gesetzliche Regelung, dass man ab dem 55. Lebensjahr nicht mehr zurück in die gesetzliche Versicherung kann, wenn man davor 5 Jahre privat versichert war. Und das hat Gründe, die man nachvollziehen kann. Aber das führt in Härtefällen eben oftmals dazu, dass es Konstellationen gibt, wo Menschen wirklich dann ohne Versicherung dastehen.
Aber Härtefälle, das heißt natürlich, wir reden jetzt über eine ganz kleine Zahl, so ein paar hundert Menschen, die ohne Krankenversicherung in Deutschland leben, oder?
Es gibt dazu nur begrenzt verlässliche Zahlen. Es gibt eine vom Statistischen Bundesamt, den Mikrozensus. Da werden per Haushaltsbefragungen abgefragt, wie viele Menschen keine Krankenversicherung haben. Das ist eine Zahl von 70.000, was allein schon eine...
Oh, da ist unsere Leitung. Die müsste jetzt wahrscheinlich mal in die Notaufnahme, diese Leitung. Weil ich kann nämlich Frau Gach gerade nicht hören. Aber weil dieses Gespräch so spannend ist, denke ich mal, setzen wir das fort und versuchen sie gleich nochmal zu erreichen. So. Da sind Sie wieder, Frau Gach. Schön, dass Sie noch bei uns geblieben sind. Sie waren mal eben ganz kurz verschwunden.
Oh, okay.
Darf ich denn davon ausgehen, dass, sagen wir, die Notaufnahme im Urban-Krankenhaus mich nicht nach Hause schicken darf, wenn ich als Notfall eingeliefert werde und sage, tut mir leid, Leute, ich habe keine Krankenversicherung gerade?
Ja, das ist richtig. Also per Gesetz sind Krankenhäuser und Ärzte und Ärztinnen verpflichtet, im medizinischen Notfall Hilfe zu leisten. Das ist dann auch ganz unabhängig vom Krankenversicherungsschutz oder Aufenthaltsstatus oder was auch immer.
Dann ist also das Ganze kein Problem der Patienten und Patientinnen, weil denen wird immer geholfen, sondern es ist eher so ein institutionelles. Die Krankenhäuser müssen dann ihre Kosten sich irgendwo wiederholen, ne?
Ja, also in der Theorie ja, in der Praxis sieht es leider anders aus. Es gibt zwar Möglichkeiten, auch durch eine gesetzliche Regelung, dass Krankenhäuser sich diese Kosten, die sie in einem Notfall erbringen, auch rückerstattet bekommen können. In der Praxis funktioniert das aber leider nur sehr, sehr schlecht. Die Hürden sind sehr hoch, dass die Krankenhäuser die Kosten refinanziert bekommen. Und das führt zu sehr hohen Erlösausfällen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat das mal hochgerechnet, dass das bis zu 120 Millionen Euro im Jahr sind, wo die Krankenhäuser auf den Kosten sitzen bleiben. Und das führt in unserer Erfahrung leider schon dazu, dass immer wieder versucht wird, eben diese Kosten zu vermeiden. Und dass, wenn wir Menschen in die von den Beratungsstellen aus in die Notaufnahmen schicken, dass erstmal versucht wird, ein Eintrittsgeld beispielsweise zu nehmen. Und wenn mittellose Patienten das nicht beibringen können, werden sie auch teilweise abgewiesen in Notaufnahmen, bevor sie überhaupt eine medizinische Einschätzung bekommen haben.
Und das ist rechtswidrig?
Das ist eindeutig rechtswidrig, passiert aber leider in der Praxis doch immer wieder. Wir wissen auch, dass Mitarbeitende in Notaufnahmen mit diesem Thema einfach auch oft nicht gut Bescheid wissen, sind oft unsicher, was ist jetzt, wenn die Person keinen Krankenversicherungsschutz hat, vielleicht auch keinen Aufenthaltsstatus, darf ich überhaupt behandeln, muss ich behandeln? Da ist eine große Wissenslücke oder da fehlen Informationen. Wir wollen auch gar nicht sagen, ne, dass das immer mutwillig passiert, aber da fehlt auch einfach die Sicherheit der Mitarbeitenden in Notaufnahmen, dass die auf jeden Fall behandelt werden müssen und nicht abgewiesen werden dürfen.
Und wer mehr wissen möchte dazu, erfährt ganz viel beim Kongress Armut und Gesundheit Montag und Dienstag an der Freien Universität Berlin. Mit dabei auf einem Panel auch die Ärztin Janina Gach von der NGO Ärzte der Welt. Frau Gach, danke, dass Sie uns aufgeklärt haben über dieses Thema bei den Profis auf Radio 1. Und Ihnen einen schönen Kongress wünsche ich.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schönen Tag.
Ihnen auch. Wussten Sie eigentlich, dass der Goldfisch das älteste bekannte Haustier ist? Ja, ja. Also ein Karpfen ohne jeden wirtschaftlichen Nutzwert, der nur Futter verbraucht und dem Menschen nicht als Nahrung dient. Oder wussten Sie, dass der weltberühmte Kokaindealer Pablo Escobar einen Privatzoo hatte und dass seine Flusspferde nun die größte Flusspferdherde außerhalb Afrikas bilden? Andere halten sich Krokodile. Große Süßwassertiere werden seit Hunderten von Jahren zum Vergnügen der Menschen umgesiedelt, ob die in ihren neuen Habitaten immer der heimischen Fauna schaden oder nicht. Ja, das kann uns die Ökologin Professor Dr. Sonja Jänich verraten, die Interimsdirektorin des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, ist Professorin für aquatische Ökogeographie an der Humboldt-Uni in Berlin. Frau Jänich, guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Morgen.
Das ist ja ein Riesenthema. Also ganz viele Süßwassertiere, viele Standorte, viele verschiedene Einflüsse auf das Ökosystem. Wo fängt man da an mit der Forschung? Wie haben Sie das gemacht?
Ja, wir sind schon ungefähr ein Jahrzehnt dabei, uns mit diesen sehr großen Süßwasserarten zu beschäftigen. Wir nennen die Megafauna, weil sie eben so groß sind, weil sie so langlebig sind und haben über die Jahre eben auch festgestellt, dass sie auch in anderen Gebieten als ihren heimischen vorkommen und wussten von daher, dass knapp 100, also 93 dieser Arten dokumentiert woanders vorkommen. Also ursprünglich sprechen wir von über 200, die weltweit vorkommen. Und weil die eben so groß sind, auch so eine oft wichtige Funktion im Ökosystem erfüllen, gilt das natürlich auch in den Gebieten, wo sie nicht heimisch sind, und haben uns dann eben systematisch damit beschäftigt, was gibt es für Berichte darüber, was sie für Auswirkungen haben, und eben nicht nur auf die Umweltbedingungen, auf die Ökosystemeffekte, sondern für den Menschen. Wir haben dafür fast 300 Publikationen dann ausgewertet und das mit zwei Bewertungsmethoden untersucht. Also einmal gibt es dieses Konzept von Nature's Contributions to People, heißt das, also die Beiträge der Natur für den Menschen. Die können eben positiv, aber auch negativ sein. Und ein weiteres System ist eines, das es erlaubt, wirklich genau zu schauen, wie stark menschliche Aktivitäten durch eine eingeführte Art verändert werden.
Also so eine Metastudie im Prinzip. Was haben Sie denn rausgefunden über die Gründe für Menschen, ganz bewusst gebietsfremde Arten woanders anzusiedeln?
Genau, das ist bei den großen Arten ja anders als bei so kleinen, die sich mal irgendwo anheften oder im Ballastwasser transportiert werden. Das passiert bei den großen Arten nicht. Die werden wirklich absichtlich irgendwo hingebracht und meistens, weil man sich einen wirtschaftlichen Vorteil davon verspricht. Also es geht zum Beispiel um Aquakulturaufbau, um Fischerei, also kommerziell interessante Arten. Und dann gibt es zum anderen auch sozusagen, was wir kulturelle Gründe nennen, also Freizeit, Sportfischerei, Tourismus oder eben auch Heimtierhaltung. Also Schildkröten, Rochen sind ja irgendwie tolle Tiere auch.
Und Escobars Hippos natürlich, die Flusspferde.
Ja, genau, die hatte er sich jetzt gehalten und sind ja dann entwischt und bilden jetzt eine große Kolonie. Aber da zeigt sich eben so das Dilemma, dass die natürlich für die Menschen jetzt, Nilpferde sind ja auch aggressiv, wenn sie sich bedroht fühlen, und können dann eben auch gefährlich für Menschen werden, die in der Nähe der Gewässer leben oder dort arbeiten müssen.
Also die Frage des Nutzens haben wir geklärt. Menschen machen das, weil sie etwas daraus ziehen. Zum einen wirtschaftlichen Nutzen, also zum, Fleischanbau, Fische verwenden und so weiter. Aber meist hat es seinen Preis. Ne? Wie hoch ist denn der für die heimischen Ökosysteme? Und wie beziffert man das? Wie machen Sie das?
Genau, wir haben uns eben über diese beiden Bewertungssysteme, die ich eben schon erwähnt habe, versucht, dieser Frage zu nähern, was gibt es eigentlich, wie kann man diese Verbindung herstellen zwischen den Ökosystemveränderungen, die diese Arten machen, indem sie zum Beispiel heimische kleine Arten fressen, indem sie den Lebensraum verändern, indem sie auch Parasiten übertragen, was das für den Menschen bedeutet. Also es gibt einerseits so ein Risiko für Gesundheit, also wie bei den Nilpferden oder bei der Übertragung von Krankheiten, oder dass sie Schadstoffe anreichern, die man dann auch zu sich nimmt, was man ja auch gar nicht schmeckt. Und dann haben wir eigentlich als zweiten großen Punkt auch den Rückgang von lokalen Nahrungsressourcen. Also wir haben eigentlich gesehen, dass es immer eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die stark dann profitieren, weil sie zum Beispiel die neuen Fische exportieren können. Aber gleichzeitig über diese Veränderung von dem System gehen lokale Fischressourcen zurück und lokale Fischerei zum Beispiel ist reduziert. Also ein Beispiel aus dem Viktoriasee in Ostafrika, da haben eben einige wenige wirklich profitiert davon. Und die traditionellen Fischer haben oftmals ihre Lebensgrundlage verloren. Und insgesamt ist dann die Unterernährung in der Region sogar gestiegen.
Was für ein Fazit ziehen Sie denn nach dieser wahnsinnigen Arbeit, also nach diesen unglaublichen Daten, die Sie da gesammelt haben? Würden Sie sagen, dass man grundsätzlich Tierarten nicht in andere Gebiete umsiedeln sollte?
So grundsätzlich würde ich es nicht formulieren. Man sollte nur solche Einführungen einfach sehr vorsichtig behandeln und nicht nur den Aspekt des wirtschaftlichen Vorteils sehen, sondern sich auch wirklich im Vorfeld Gedanken über die Risiken für biologische Vielfalt, für sozusagen alle Menschengruppen in einer Region machen und sozusagen eine sehr gründliche Risikoanalyse machen, die dann vielleicht auch ein besseres Management, ein besseres Monitoring erlaubt, falls es wirklich mal zu Problemen kommt.
Die Interimsdirektorin des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei sagt das, Professorin für aquatische Ökogeografie an der Humboldt-Uni in Berlin, Professor Dr. Sonja Jenich. Frau Jenich, das passt auch wieder auf keine Visitenkarte, ne, Ihre Titel?
Nein, tut mir leid. Ich gehe mit einem A5-Blatt durch die Gegend.
Okay, herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und auf ein nächstes Mal bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank, schönes Wochenende.
Dankeschön, Ihnen auch.
Tschüss. Wenn wir uns den Menschen als rationales Tier vorstellen, also als Homo economicus, ja, dann ist es so, dass wir ständig unsere Entscheidungen analysieren auf Basis einer Nutzenmaximierung. Was nutzt uns am meisten? Großer Nutzen kann motivierend wirken. Ist der Nutzen zu klein, kriegen wir auf Deutsch gesagt den Arsch nicht hoch. Bei manchen Menschen aber ist dieses Entscheidungsverhalten gestört. Der psychologische Psychotherapeut Dr. Matthias Pilny von der Uni Hamburg wollte gern mehr darüber wissen und hat 68 Studien zum Thema für eine Metastudie ausgewertet. Herr Pilny, guten Tag.
Hallo.
Welche Fragen haben Sie denn da besonders interessiert?
Ja, uns hat vor allem interessiert, dass wir die Forschung genau zu diesem Entscheidungsverhalten, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat, systematisch auswerten, um dazu in der Lage zu sein, einerseits eine Aussage darüber zu treffen, ob das bei psychischen Störungen überhaupt ein relevanter Mechanismus ist, der uns hilft, dabei zu verstehen, warum manche Menschen so starke Antriebsprobleme entwickeln im Laufe ihrer Erkrankung, und andererseits eben auch untersuchen zu können, wenn wir uns verschiedene Störungsbilder miteinander vergleichen, ob es hier vielleicht unterschiedliche Mechanismen gibt, die sozusagen zum gleichen Ziel, also der Antriebsstörung, führen.
Mhm. Sie haben dann bei drei Erkrankungen festgestellt, dass sich dort die Höhe der Belohnung nicht auswirkt auf den Aufwand, den die Patienten bereit sind, dafür zu erbringen. Welche Krankheiten sind das?
Das ist vor allem als allererstes zu nennen die Schizophrenie bzw. die Schizophrenie-Spektrumstörung. Das heißt Menschen, die vor allem an Wahngedanken und Halluzinationen, wie zum Beispiel Stimmen hören, leiden, aber im Verlauf dieser Erkrankung eben auch häufig sehr starke Antriebsprobleme entwickeln. Die zeigen da tatsächlich die stärksten Abweichungen von gesunden Kontrollprobanden. Das sind Menschen mit einer bipolaren Störung. Das heißt, hier geht es um Erkrankungsbilder, wo es zu einem Wechsel kommt zwischen manischen Phasen, also mit einer erhöhten Motivation häufig, und depressiven Phasen, also mit einer schlechten Stimmung und eher Motivationsproblemen. Und als drittes dann eben die klassische Depression sozusagen, also eine negative, gedrückte Stimmung, die eben häufig auch mit Antriebsproblemen einhergeht.
Konnten Sie herausfinden, ob die Ursachen für die Antriebsprobleme, für die Motivationsstörung bei allen drei Diagnosen die gleichen sind?
Ja, tatsächlich haben wir da Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede gefunden, wenn man sich das anschaut. Es gibt Prozesse, die sozusagen bei allen Störungsbildern mit auftreten können. Aber in Bezug auf die Unterschiede konnten wir tatsächlich feststellen, dass es zum Beispiel bei Menschen mit einer Depression häufig zu einer Überschätzung des nötigen Aufwands kommt, wenn es darum geht, eine Aufgabe zu erledigen, die dann sozusagen mit dem Verhalten in Konflikt steht, während es bei Menschen mit Schizophrenie zum Beispiel eher kognitive Probleme sind in der Informationsverarbeitung, also sowas wie das Arbeitsgedächtnis oder die Geschwindigkeit der Informationsverarbeitung, wenn es darum geht, eben eine Belohnung und die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Ziel erreicht, auch miteinander zu integrieren, um auf Basis davon dann die Entscheidung zu treffen.
Mhm. Welches Fazit ziehen Sie jetzt aus dieser Untersuchung? Sie haben jetzt wahnsinnig viel gelernt darüber.
Ja, das ist richtig. Also einerseits zeigt uns das tatsächlich, dass obwohl die Antriebsstörungen, die wir im Bereich dieser Störungsbilder sehen, von außen erstmal gleich aussehen, also die Leute haben Probleme, sich zu motivieren, Aufgaben anzufangen und die fortzusetzen, dass es trotz dieses ähnlichen Erscheinungsbildes tatsächlich unterschiedliche Mechanismen zu geben scheint, die zu demselben Ergebnis führen. Und das wiederum ist für uns nicht nur theoretisch aus wissenschaftlicher Perspektive, wenn es um das Störungsverständnis geht, wichtig, sondern das bietet uns auch erstmal erste Anhaltspunkte dafür, was wir jetzt therapeutisch machen können, wenn es darum geht, den Menschen mit den spezifischen Problemen zielgerichtet helfen zu können, anstatt einen One-Size-Fits-All-Approach in der Behandlung zu verfolgen.
Ich habe eingangs diesen Terminus Homo economicus verwendet, also die Idee, dass Menschen in der Regel rationale Entscheidungen treffen würden. Die steht abgewandelt ja auch hinter Ihrer Forschung. In den Wirtschaftswissenschaften, da gilt diese Vorstellung vom nutzenbasierten Handeln mittlerweile als veraltet. Man hat da gelernt, dass Menschen eben nicht immer nur rational agieren. Wie ist das in der Psychologie?
Das ist absolut richtig. Und auch in der Psychologie würde man den Menschen nicht als rein rationales und rein biologisch gesteuertes Wesen begreifen. Im Sinne des Effort-Based Decision-Making, was wir hier untersucht haben, geht es tatsächlich um eine rationale Entscheidungsfindung. Man muss aber auch dazu sagen, dass das ein isolierter kognitiver Prozess ist von vielen Mechanismen, die im menschlichen Gehirn und der Psyche ablaufen. Und natürlich einen großen Teil, wie zum Beispiel die Emotionen, in diesem Fall jetzt ausklammert. Das hat aber einfach damit zu tun, dass es eben viele Prozesse sind, die parallel ablaufen und wir hier die Möglichkeit haben, eben diese kognitive Seite von so einer Entscheidungsfindung eben genau zu isolieren und spezifisch zu untersuchen.
Wieder was gelernt vom psychologischen Psychotherapeuten Dr. Matthias Pilny von der Uni Hamburg und seine Metastudie zur Frage der Motivationsstörung bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Herr Pilny, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke auch.
Schönes Wochenende.
Wünsche ich auch.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Wir blinzeln unbewusst synchron zur Musik. Wenn Menschen Musik hören, blinzeln sie im Takt. Das zeigt eine chinesische Studie. Demnach synchronisiert sich der reflexartige und unbewusste Liedschlag mit dem Rhythmus der Musik. Allerdings nur, wenn Menschen sich auf die Lieder konzentrieren. Werden wir abgelenkt, gerät das Blinzeln aus dem Takt.